Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich hatte für diesen Sommer mehrere Predigten über den Heiligen Geist vorbereitet. Und dabei ging es mir darum, zu zeigen oder darauf aufmerksam zu machen, dass es auch mit dem Heiligen Geist so ist wie mit vielen anderen. Es gibt ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes und dann gibt es ein alltägliches Wirken. Also, ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, Männer müssen manchmal Helden sein. Ja, vielleicht sogar mit den Fäusten ihre Liebsten verteidigen, kämpfen und sich einsetzen. Nämlich dann, wenn Gefahr ist, wenn Bedrohung ist. Aber natürlich wird es nicht so sein, dass Männer immer nur mit geballten Fäusten durch die Gegend laufen. Das ist nicht der Alltag, sondern das sind besondere Situationen. Wir müssen immer wieder unterscheiden, es gibt Alltagssituationen und besondere Situationen. Als ich ganz heiß in meine Frau verliebt war, da bin ich schon mal um sie, ich weiß nicht, 3 Stunden zu sehen, 4 Stunden mit dem Zug irgendwo hingefahren und 4 Stunden wieder zurück, um die Gelegenheit zu haben, um sie mal zu sehen. Das war was Besonderes. Das ist eigentlich jedem klar, kann man sich auch im Alltag nicht leisten. Jetzt könnte man das Besondere und das Alltägliche gegeneinander ausspielen, aber das wäre unsinnig. Und genauso unsinnig ist das auch, wenn wir das beim Wirken des Heiligen Geistes tun. Er wirkt auf ganz besondere Weise, an Pfingsten etwa, indem plötzlich Menschen in Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt haben, auch durch besondere Zeichen und Wunder. Aber der Heilige Geist wirkt auch ganz alltäglich. Und von diesem alltäglichen Wirken, wie vom Besonderen, aber eben auch von dem Alltäglichen, ist in der Apostelgeschichte die Rede. Und gleich in der Einleitung, sozusagen als Überschrift, macht Jesus deutlich, was ist eigentlich das Allgemeine, das tägliche Wirken. Die Jünger fragen nämlich Jesus, kurz bevor er in den Himmel auffährt, also nach diesen 40 Tagen nach seiner Auferstehung, fragen sie ihn, ja, was wird jetzt passieren? Wird jetzt sofort das Reich Gottes kommen? Alle Ungerechtigkeit weg, alle Krankheit weg und Jesus ist der Herr und regiert. Das haben sie erwartet. Aber Jesus sagt, nein, dieses besondere Ereignis, das wird noch dauern. Ich verrate euch aber nicht, wann das genau sein wird. Bis dahin aber gilt etwas anderes. Er sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Samaria, ganz Judäa und bis an die Enden der Erde. Eins von den allgemeinen, alltäglichen Wirken des Heiligen Geistes ist es, dass er alle, die an Jesus Christus glauben, zu Zeugen macht. Also zu Menschen, die bezeugen und weitersagen, dass Jesus Christus gekommen ist, die das Evangelium von der Erlösung erzählen. Jesus gestorben am Kreuz, auferstanden und bei Gott angenommen. Und so sind wir gerettet, dass wir das glauben können und daran glauben. Darum müssen wir uns zuerst eine Frage stellen, nämlich, warum eigentlich will Gott, dass ausgerechnet wir Zeugen für das Evangelium sind? Vielleicht denkt ihr, boah, ich bin so ein guter, glaubwürdiger Zeuge, das ist ja, geht gar nicht besser. Aber ich vermute, die allermeisten von euch fragen sich auch manchmal, ja, warum, Gott, willst du ausgerechnet mich so gut? Bin ich ja vielleicht gar nicht geeignet, oder? In der Apostelgeschichte lesen wir an verschiedenen Stellen, dass Gott auch auf wundersame Weise gewirkt hat. Da erscheint Jesus, nachdem er schon im Himmel aufgefahren ist, dem Paulus in einer Vision. Gott schickt Engel. Einmal wird der Philippus vom Heiligen Geist irgendwo hingerückt. Also da muss er nicht hinlaufen und nicht hinfahren, sondern irgendwie wird er da einfach an die Straße gestellt, wo der Kämmerer aus dem Morgenland vorbeigeht. Einige ungewöhnliche Dinge werden uns berichtet. Aber, und das ist das Erstaunliche, zuallermeist ist ganz deutlich, das Entscheidende kommt von ganz einfachen, schlichten Zeugen, wo Gott gewollt hat, dass Christen anderen Menschen sagen, Jesus ist der Herr. Jesus ist auferstanden. Durch Jesus wirst du gerettet. Man sieht das gut an der Geschichte mit dem Cornelius. Der Cornelius war ein römischer Soldat und Gott wollte gerne, dass er das Evangelium hört. Da erschien dem Cornelius ein Engel. Ich weiß, manche von euch haben so etwas auch erlebt im Traum, haben mal Jesus gesehen oder einen Engel. Der Cornelius hat das auch, aber der Engel sagt was ganz Interessantes. Er sagt, schick mal einen Boten zu einem bestimmten Haus und da ist jemand, nämlich Petrus, der hat dir was mitzuteilen. Der Engel sagt dem Cornelius nichts vom Evangelium, sondern er sagt nur, wo der Zeuge zu finden ist. Jetzt ist aber der Petrus auch kein besonders guter Zeuge. Der ist nämlich eigentlich in seinem Herzen ziemlich unwillig. Das gibt er auch hinterher zu und sagt, mit einem Römer würde ich nie reden. Diese Leute, sie sind mir ja, die religiös unrein, selbst wenn die nett sind, ich halte lieber Abstand. Denen würde ich auch nicht so einfach von Jesus erzählen. Deswegen muss ja, Gott auch noch durch einen Engel auch noch den Petrus vorbereiten, dass der dann bereit ist, als an der Tür geklopft wird, mitzugehen. Und als er dann bei Cornelius ankommt, da sagt er dem Cornelius, mir ist schon klar, Gott wollte, dass ich hier hinkomme und dass ich jetzt auch mit dir rede. Aber was soll ich eigentlich dir sagen? Der Cornelius antwortet, ich weiß es auch nicht. Der Engel hat es mir nicht gesagt. Er hat mir nur gesagt, dass du eine wichtige Botschaft hast. Und da erst begreift Petrus, ich bin ja Zeuge für Cornelius. Und da erst fängt er an und erzählt ihm das Evangelium von Jesus. Und der Cornelius kommt zum Glauben und auch alle, die mit ihm, seine Familie und auch seine Hausangestellten, lassen sich taufen. Merkt ihr, das Entscheidende des Heiligen Geistes, das war, dass Petrus ganz einfach Jesus Christus als den Herrn, als den Retter bezeugt hat. Das Besondere, was der Heilige Geist auch noch da drumherum getan hat, das war Beiwerk. Das Entscheidende war eigentlich das, was auch uns ganz alltäglich zu Zeugen macht. Und jetzt nochmal die Frage, warum eigentlich will Gott ausgerechnet uns? Es könnten doch auch die Engel, oder? Jesus sagt mal, es könnten sogar die Steine und vielleicht sogar besser als wir, oder? Und darum müssen wir uns fragen, warum will Gott genau das? Und ich glaube, wir sehen das zum einen daran, dass Jesus Christus selber Mensch geworden ist und auch der überragende Zeuge Gottes war. Auch hier hätten, ich weiß nicht was, die Trompeten vom Himmel blasen können. Oder sonst irgendwelche besonderen Erscheinungen. Aber Gott wollte, dass Jesus ein schwacher Mensch wird. Und auch, dass er nicht gleich als der Sohn Gottes erkannt wird, sondern dass er als Unbekannter doch die Wahrheit bezeugt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel. Gott hat sich absichtlich schwache, fehlbare, auch sündige Menschen ausgesucht. Warum? Weil ein Wesenszug seines Evangeliums, seiner rettenden Botschaft ist, er will Menschen nicht unter Druck setzen, er will sie auch nicht kaufen, er will sie auch nicht einlullen oder bezaubern, sondern er möchte, dass die Botschaft selber wirkt, das Evangelium. Und deswegen, Paulus sagt das mal so, deswegen hat Gott beschlossen, zerbrechliche Gefäße zu nehmen. Paulus formuliert im 2. Korintherbrief, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Tongefäßen. Damit ist der Schatz gemeint und unser Körper, der Schatz ist das Evangelium. Gott wollte, dass dieser Schatz in schwache Menschen hineingelegt wird. Und jetzt ist sogar ganz gut, wenn die Zerbrechlichkeit des Menschen deutlich wird. Warum? Paulus sagt im 1. Korintherbrief, es ist gut, dass wir schwach sind. Warum? Weil dann die überschwängliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Nicht, weil wir so toll Menschen überreden können, kommen sie zum Glauben, sondern weil die Botschaft von Jesus, das Evangelium selber, das ist so stark. Versteht ihr das, ja? Es geht gar nicht darum, dass wir so tolle, überzeugende Menschen sind, sondern es geht darum, dass das Evangelium selber leuchtet. Paulus sagt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet, die daran glauben. Jetzt könnt ihr euch noch mal fragen, wenn es da heißt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Was ist das für eine Kraft? Ist das eine Kraft, dass ihr alle zu Starpredigern werdet? Es gibt ja so Leute, ne? Also einer hieß mal Maschinengewehr Gottes. Und jemand anders, der hat sich aber selber so genannt, der nannte sich Mähdrescher Gottes. Also der hatte die Idee, also ich bin so ein guter Evangelist, ich habe solch eine Kraft, dass ich schon ja, den Weizen wie ein Mähdrescher einfahre. Der hat dann auch gesagt, ich predige nur noch, wenn mindestens 30.000 Leute zusammenkommen. Natürlich benutzt auch Gott besondere Menschen. Aber das Normale, das Alltägliche ist, dass er die Kraft des Evangeliums in dich und in mich hineinlegt. Und das ist die eigentliche Kraft. Nicht, dass du so gut reden kannst, nicht, dass du so überzeugend von deinem Typ bist oder so sympathisch oder sonst was, sondern es ist die Kraft des Evangeliums selber. Und genau darauf legt Gott Wert. Und deswegen hat er ausgerechnet uns zu Zeugen gemacht. Wir sind Zeugen, weil er es will. Obwohl eben es nicht an uns hängt. Hier in der Apostelgeschichte in Kapitel 13 vor unserem Abschnitt heißt es, in Antiochia wurden alle gläubig, die Gott zum ewigen Leben bestimmt hatte. Oder von der Lydia, da heißt es, Vers 14, Lydia glaubte, weil der Herr ihr das Herz auftat. Also Gott will uns als Zeugen, wir haben das überaus überragende Evangelium von Jesus Christus, was wir weitergeben dürfen. Aber das Entscheidende wirkt trotzdem Gott selbst durch seinen Heiligen Geist an dem Menschen, dem wir begegnen. Dazwischen sind wir Zeugen, Boten. Und jetzt müssten wir noch dazu kommen und sagen, ist doch schön, oder? Ist das nicht eine Ehre, dass Gott ausgerechnet uns wollte, Jesus uns wollte, dass wir seine Zeugen sind? Paulus sagt, das ist eine überaus große Barmherzigkeit Gottes. Wir sind mit dieser Barmherzigkeit gekrönt, heißt es einmal. Die Güte Gottes schenkt uns eine ganz große Würde. Es ist herrlich, dass wir das tun dürfen, dass wir Menschen das Evangelium sagen dürfen. Obwohl, wie gesagt, wir müssen nicht die tollsten Leute sein. Entscheidend ist das Evangelium und Gott bereitet Menschen vor. Trotzdem sollte uns klar sein, das macht die Bibel sehr deutlich, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Es kommt nicht jeder zum Glauben. Man müsste ja denken, oh, wenn jetzt diese Gotteskraft kommt, in schwachen Gefäßen zwar, dass dann müssten doch Menschen zum Glauben kommen. Gott bereitet vor, Gott macht das alles. Aber die Bibel sagt genauso, 2. Thessalonicher 3 ausdrücklich, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und wir haben aus dem 16. Kapitel ja so einen Abschnitt gehört, da in Philippi, ja, da ist die Lydia, ja, die glaubt. Aber da ist auch diese besessene Wahrsagerin. Ob die wirklich zum Glauben gekommen ist oder nicht, ist unklar. Da sind die Geschäftsleute, ja. Trotz dem Wunder, was passiert, glauben die nicht. Die lassen Paulus und Silas ins Gefängnis schmeißen. da ist der ungerechte Richter, ja, der dieses Urteil fällt, sie ins Gefängnis zu schmeißen und sie auszupeitschen. Aber dann ist da auch dieser römische Soldat, der das Gefängnis leitet mit seiner ganzen Familie. Und der wiederum, der hört und glaubt. Da sind viele Menschen und sie sind unterschiedlich. Manche sind irgendwie religiös. Bei manchen ist irgendwo ein Anfang in ihrem Herzen. Nicht jeder wird auch zu Gott finden. Aber was bedeutet das für uns? Eigentlich gar nichts, weil das ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe bleibt trotzdem, Zeugen zu sein. Paulus sagt mal, als ihm der Vorwurf gemacht wird, warum kommen eigentlich nicht alle zum Glauben, wenn dieses Evangelium doch so herrlich ist? Wenn es strahlt wie ein herrliches Licht. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, könnt ihr das nachlesen. Da sagt der Apostel Paulus, naja, es gibt auch noch den Teufel, der die Menschen blind macht für das helle Licht des Evangeliums. Wir müssen auch mit dieser Kraft rechnen. Aber deswegen sollen wir nicht aufhören, das Evangelium zu bezeugen. Das Evangelium ist weiterhin eine herrliche Botschaft, eine wunderbare Kraft, die Menschen verändert, erneuert, neues Leben schenkt. Es geht also darum, dass wir mit der Freude im Herzen über dieses Evangelium weiter bekennen. Wir könnten nämlich auch den Mut verlieren. Und mir begegnen viele Christen, ja, die denken irgendwie, boah, vielleicht ist ja diese Botschaft von Jesus und von der Rettung und so doch irgendwie nicht mehr modern, passt irgendwie nicht mehr in unsere Zeit. Es ist das ganze Gegenteil der Fall. Die Botschaft von Jesus ist immer noch hochaktuell. Und sie bleibt es, so sagt Jesus selbst, bis in Ewigkeit. Da können sich die Zeiten ändern, wie sie wollen. Daran könnt ihr festhalten. Himmel und Erde werden vergehen. Aber diese Worte von Jesus, die werden niemals vergehen. Die bleiben. Und daran kann man sich halten. Und solche Worte können wir bezeugen. Und das ist das Wunderbare. Wir könnten jetzt sagen, zum Glück sind wir Zeugen des Evangeliums. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Das gibt gar nichts Größeres, ja, als Zeugen für das Evangelium zu sein. Stellt euch vor, wir müssten eine andere Botschaft den Menschen sagen. Ich habe kürzlich so ein Bild gesehen, da wurde ein indischer Guru gefeiert. Dieser Mann war irgendwie so Mitte 20 und hat sich gefragt, wie kann man eigentlich Gott verehren? Er hatte nicht so eine richtige Ahnung. Und dann kam ihm eine Idee. Er hat gesagt, ich will die Götter oder Gott oder Shiva oder wie auch immer, die will ich dadurch ehren, dass ich meinen Arm hebe und nicht mehr runternehme. Der nahm den Arm hoch und seitdem, seit inzwischen 60 Jahren, hat er den Arm nie wieder runtergenommen. Immer trägt er seinen Arm oben. Natürlich, heute könnte er den Arm gar nicht mehr runternehmen. Wenn er das versuchen würde, würde er abbrechen. Ja? Die Muskeln sind abgestorben und der Arm funktioniert natürlich nicht mehr als Arm. Aber stellt euch vor, ja? Die Botschaft lautete, ehrt alle Gott dadurch, dass ihr euren Arm hochhebt und ihn nicht mehr runternimmt. Jemand anders hat ihm das übrigens nachgemacht, hat gesagt, ich will mich nie wieder hinlegen. Um das zu verhindern, hat er sich so ein Gitter um den Hals gemacht, das so entsprechend groß ist, damit er also nicht mehr liegen kann, um damit Gott zu ehren. Stellt euch vor, Gott würde irgendwie sowas verlangen und das wäre die Botschaft, gerettet wird nur, wer im Handstand hier auf den Schlossberg hochgeht oder wer sein Leben lang den Arm hochhält oder sonst irgendwie was. Verrückt, oder? Aber jetzt ist ja noch verrückter, Menschen verehren solche Botschaften und sie lehnen das Evangelium ab. Aber trotzdem müssen wir sagen, das Evangelium von Jesus Christus, das ist das Größte und Beste. Es gibt nichts Schöneres. Ist euch was aufgefallen an der Geschichte in dem Gefängnis? Was ist eigentlich das größte Wunder, was der Heilige Geist in dem Gefängnis tut? Man könnte sagen, die Frage des Aufsehers, ne? Was muss ich tun? Ja? Aber davor ist noch ein größeres Wunder, was nämlich den Aufseher zu dieser Frage veranlasst hat. Ein ganz großes Wunder ist passiert. Ein Gefängnis voller Leute. Die Türen gehen auf, aber die Verbrecher hauen nicht ab. Hier ist extra davon die Rede, dass da noch etliche andere im Gefängnis waren. Ja? Sie hörten alle. Und als die Türen alle aufgehen, ne, wenn hier in Ziegenhain die Türen aufgehen würden, die wären weg, die Leute, ja? Aber hier ist einer, der hat vorher gebetet, gesungen und jetzt erzählt er von Jesus und die Gefangenen beschließen, nee, wir hauen lieber nicht ab. Wir wollen lieber noch die Bibelstunde zu Ende hören. Wir wollen lieber noch die Predigt hören. Das ist eigentlich das größte Wunder, ja? Das herrliche Evangelium, was Menschen trifft in ihrem Herzen, erneuert. Die größte Botschaft ist das größer, ja, als in dem Fall aus dem Gefängnis freizukommen, ist diesen Herrn zu kennen in Ewigkeit. Ihr werdet meine Zeugen sein und Kraft empfangen. Und ihr werdet das sein hier und da und bis an das Ende der Erde. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Bis an die Enden der Erde, überall auf der Welt, wird Menschen das Evangelium gesagt. Und sie kommen durch die Kraft des Evangeliums zum Glauben. Das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Übrigens ganz anders als etwa beim Islam. Ja? Der Islam ist nicht eigentlich missionarisch, sondern er hat sich ausgebreitet und breitet sich bis heute aus, hauptsächlich über Macht, über die Eroberung. Und darüber, dass Menschen unter Druck gesetzt werden und dann irgendwie zum Islam übertreten. Und darum will ich Schluss machen mit einem Wort von Moses Maimonides. Das war ein Jude im 12. Jahrhundert. Er hat in Cordoba gelebt und meine Frau und ich, wir waren im letzten Jahr mal da an seinem Wohnhaus. Und der Moses Maimonides hat was sehr Kluges gesagt. Er ist nämlich so lange dort in Cordoba, in dieser damals islamischen Stadt in Andalusien geblieben, wie er nicht gezwungen wurde, zum Islam überzutreten. Das ging viele Jahre gut, aber als er dann unter Druck gesetzt wurde, dann sagte er, nein, das kann ich nicht tun. Und dann hat er das Land verlassen. Aber er hat Folgendes gesagt: Erzengel loben Gott, der kommt und ist und war. Und heilig, heilig, heilig singt der Engelschar. Für Gott, der sagt, ich bin, sind wir zum Dienst bereit und loben den Allmächtigen in Ewigkeit. Amen.